Willkommen zu Alles Legal, Fintech Recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Alireza Siyadat und unserer Gastgeberin Christina Casala.
Eine neue Ausgabe, Alles Legal, Fintech Recht kompakt. Heute wieder mit Alireza Siyadat und wir haben vergangene Woche über das Thema Mika gesprochen. Denn Alireza, am 30.06. haben sich im Trialoggespräch das EU-Parlament, die EU-Kommission und der Europäische Rat auf den finalen Text der Mika geeinigt. Grundsätzlich, wir haben darüber gesprochen, bist du ja nicht ganz unglücklich mit dem, was drin steht, aber. Und über das Aber sprechen wir jetzt. Erstmal hallo Alireza. Wo ist deine Kritik an dem ganzen Text?
Ja, hallo Christina. Ja, wir hatten ja vergangene Woche darüber gesprochen. Ich bin grundsätzlich zufrieden mit dem Mika-Text und es ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt ein Regularium haben, was feststeht inhaltlich und bald auch verabschiedet wird und dann auch bald Kryptowerte einheitlich in Europa geregelt haben. Aber genau dieses Thema oder dieser Punkt einheitlich geregelt, das ist natürlich wichtig und das ist bei den NFTs bisher noch nicht so richtig angekommen. Und das ist etwas, das stört nicht nur mich. Ich glaube, das stört viele Teilnehmer im Markt, die gerade viel mit NFTs machen, insbesondere Plattformen, die NFTs rausgeben für Künstler, Musiker, Sportler, auch viele Luxusmarken, Porsche, Lamborghini und so weiter. All die wollen ja auch NFTs rausgeben. Und da hätte man meines Erachtens es klarer regeln können, ob NFTs in der Mika sind oder auch nicht. Und das ist etwas, das steht nicht so richtig fest.
Genau, also NFTs ist ja eins der Schlagworte aktuell der Branche. Du hast es erwähnt, jeder macht den NFTs. Was war denn ursprünglich vorgesehen und was ist jetzt passiert?
Also, wir hatten ursprünglich in dem ersten Entwurf der Mika die sogenannten Non-Fungible Token drinne. Allerdings stand dort dazu bei, dass wenn man NFTs im europäischen Wirtschaftsraum ausgeben möchte, also emittieren möchte, dann benötigt man das sogenannte White Paper dafür nicht. Das stand noch lange Zeit in einem Mika-Dokument und dann kam das Europäische Parlament und hat vorgeschlagen, dass man die NFTs komplett rausnimmt aus der Mika, mit der Begründung, dass NFTs ja nicht fungible Instrumente sind. Und nicht fungibel bedeutet, dass sie im Markt weniger Risiken birgen, weil aufgrund der Mangels der Fungibilität, also dasselbe Thema hat man auch bei der MiFID. Bei der MiFID sind es Finanzinstrumente, die fungibel sind. Und wenn es Wertpapiere sind, die nicht fungibel sind, dann sind es auch keine Wertpapiere und dementsprechend sind sie von der MiFID nicht umfasst. Und in Analogie dazu hat man gesagt, bei der Mika kann man das so ähnlich handhaben und hat dann vorgeschlagen, dass man die NFTs rausnimmt. Das heißt, im zweiten Text gab es dann keine NFTs mehr und dazu gab es dann im Erwägungsgrund wirklich eine lange Formulierung, eine Erklärung, warum man die NFTs rausnimmt, aber auch eine Klarstellung, wo es hieß, es müssen wirklich nicht fungible Instrumente sein. Sobald man einen fraktionalisierten NFT hat, sprich man hat einen NFT und darunter werden noch tausende NFTs rausgegeben, die wiederum fungibel sind, dann gilt für diese 1000 fractional NFTs doch die Mika, vielleicht sogar die MiFID. Und darauf hat man sich auch damals geeinigt und bis vor kurzem. Und jetzt in diesem Trialoggespräch gab es ein Ergebnis, wo sich viele nicht klar sind, was heißt es jetzt? Ja?
Warum gibt es da so eine große Diskussion? Ich glaube, es waren ja vor allen Dingen die Franzosen, die interveniert haben nach dem Ursprungsvorschlag. Hat das einen Grund, warum so ausgerechnet die Franzosen sind? Haben die einen ganz besonderen Markt? Und welche Auswirkungen hat denn sozusagen jetzt die Veränderung oder beziehungsweise die Entscheidung, die NFTs, so halb zu regulieren, aber sich doch nicht so richtig zu committen und da so komische Halblösungen zu finden?
Also als der erste Entwurf rauskam zu NFTs, da wussten nur die wenigsten, was NFTs sind. Also in der Mika steht auch nicht NFT oder da stand nicht NFT, sondern stand Token, die nicht fungibel sind. Ja, so. Dann kam der zweite Entwurf und dann wurde das verglichen mit Immobilien und da wurde gesagt, Immobilientransaktionen sind ja auch nicht reguliert und weil sie nicht fungibel sind. Und da war gerade der NFT-Markt im Kommen. Das heißt, damals hatte man Zoraya und man hatte vielleicht Mintbase, OpenSea war gerade im Kommen. Und danach ist natürlich das passiert, was passieren musste. NFTs wurden auf einmal sehr unwohl. Sprich, speziell im Retail-Bereich, im Verbraucherbereich gibt es kaum jemanden mehr, der nicht mehr NFTs kennt und der nicht unbedingt eine NFT kaufen möchte. Also es gibt viele, die kaufen NFTs. weil NFTs halt auch von Leuten ausgegeben werden aus der Musikbranche, aus der Sportindustrie, aus der künstlerischen Industrie. Und da hat man halt auch einen Markt, das sind vor allem auch junge Leute und Verbraucher, wo man sagt, die müssen geschützt werden. Warum gerade Frankreich? Ich kann nur spekulieren. Ich weiß, dass Sorare, das ist ja eine Plattform für Fußballfans, die sind sehr aktiv in Frankreich. Viele französische Fußballvereine und Sportler haben ihre Kollektion auf Sorare. Da gibt es NFTs, so Sammlerkarten, Fußballsammlerkarten, die dann schon vor Ewigkeiten rausgegeben wurden und die jetzt auch einen enormen Markt gefunden haben, wo diese gehandelt werden. Dann haben wir halt OpenSea und OpenSea ist eine US-Plattform, aber die doch sehr aktiv sind in Europa, aber auch in Frankreich. Ich vermute, dass einfach in Frankreich speziell in der Lobbyseite und vor allem Verbraucherschutz da Leute kritisch drauf geschaut haben, gesagt haben, wir müssen es irgendwie reguliert haben, weil es fehlt eine einheitliche Regulierung. Ich weiß, dass in Frankreich und in Deutschland Vermögensanlagen und Kryptowerte an sich irgendwie reguliert werden, aber noch nicht so richtig, vor allem in Frankreich. Und deshalb hat man sich gehofft und gewünscht, dass es direkt mit in die MiCA aufgenommen wird. Und deshalb wurde es meines Erachtens auch jetzt wiederum teilweise aufgenommen, einfach um diesen Verbraucherschutz zu gewährleisten und vor allem mit Blick auf diese Plattform. Und also was ist jetzt passiert? Also dieses Gespräch, das Trilog-Gespräch, das war kurz vor Abschluss und da hatte man sich drauf geeinigt und hat man nachgegeben und im Sinne des Europäischen Parlaments und wurde gesagt, NFTs sind nicht in der MiCA, weil sie nicht fungibel sind. Außer man hat fungible NFTs, zum Beispiel Fraction NFTs. Das ist der bekannte zweite Stand. Dann kurz bevor dieses Meeting zu Ende ging, hat dann die Europäische Kommission auch gesagt, diese Vertreter der Europäischen Kommission, ja, sie sind mit dem Text einverstanden, aber es sollte bitte noch aufgenommen werden in dem Text, dass eine Ausnahme dann gilt, wenn NFTs zu einer Kollektion gehören. Und dann sollte die MiCA auf diese NFTs doch Anwendung finden. Und dann wurde auch noch, glaube ich, im Nebensatz gesagt, die nationalen Aufsichtsbehörden können dann entscheiden, wann NFTs zu einer Kollektion gehören. Dann wurde das Meeting beendet. Das heißt, der MiCA-Text stand final, auch mit diesen Ergänzungen. Und diesen MiCA-Text kann man nicht mehr abändern. Und nach dem Meeting kamen dann die ersten Fragen auf, was heißt das jetzt eigentlich, wenn NFTs zu einer Kollektion gehören? Wann gilt es dann, ja? Und das ist jetzt ein Status, den kann man so erstmal nicht mehr rückgängig machen, weil der Text steht, der ist final.
Was ist denn eine NFT-Kollektion?
Es wurde dann, glaube ich, auch im Nachhinein getwittert. Vertreter von Europäischen Kommission haben getwittert und die haben dann gesagt, ja, eine NFT-Kollektion wäre zum Beispiel diese Bored Ape Yacht Club NFTs, aber eigentlich jede Kollektion, die man hat. Also Kollektion bedeutet, es gibt einen NFT-Drop, also ein NFT wird verkauft und dann gibt es nicht nur einen NFT, sondern zum Beispiel 1000, 100, 2000, wie auch immer. Also eine Vielzahl von NFTs werden rausgegeben zu einem Thema. Das können jetzt Affen sein, wie im Bored Ape Yacht Club, können aber auch von einem Künstler viele NFTs sein, die rausgegeben werden, von einem Musiker, vom Sportler. Und dann hat man eine Kollektion, weil es dann zum Beispiel 777 NFTs gibt von dem Basketballer Dennis Schröder oder von jemand anderem. Und das ist eine Kollektion. So, und dann soll diese NFTs wiederum umfasst sein von der MiCA. Soweit ich es verstanden habe, mit der Maßgabe, dass allerdings nur Kapitel 5 der MiCA Anwendung findet. Und Kapitel 5, das sind die fortlaufenden Pflichten, die ein Kryptodienstleister, zum Beispiel eine Kryptohandelsplattform hat. Das sind Compliance-Vorgaben, Geldwäsche-Vorgaben und die müssen sich dann daran halten. Und das ist wohl jetzt der Stand.
Aber das klingt ja, und das wollte die MiCA ja gerade nicht, die MiCA wollte Rechtssicherheit schaffen, das klingt aber jetzt alles andere als das. Wie geht das denn jetzt weiter?
Es gibt ja die Möglichkeiten, dass die ESMA verschiedene Standards verabschiedet und verschiedene Handreichungen gibt. Das hat sie auch bei der MiFID-Themen gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass die ESMA das auch macht, einheitlich und für alle europäischen Mitgliedstaaten, weil es wäre der Super-GAU meines Erachtens, wenn wir das einfach so stehen lassen und dann irgendwann, wenn die MiCA in Kraft tritt, ich vermute mal Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, kommt dann die französische Aufsicht, die sagt dann, alle NFTs, die auf Sorare gehandelt werden, gehören zu einer Kollektion. Und die Deutschen sagen, alle, die auf OpenSea gehandelt werden, aber nicht auf Sorare, und dass man dann so ein Mischmasch hat, wieder so ein Fleckenteppich von verschiedenen Ansichten. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein, weil wir haben in der MiCA eine saubere Definition, was sind Kryptowerte. Darunter sollte man auch subsumieren. Und man sollte nicht sagen, okay, Kryptowerte oder Kryptowerte im Sinne der MiCA wären auch diejenigen, die zu einer Kollektion gehören. Und Kollektion ist ja jetzt kein Begriff, den man definiert hat. Also ich könnte sagen, Kollektion beginnt dann, wenn man zwei NFTs hat und nicht nur eins. Aber dann würde ja eigentlich meines Erachtens jeglicher NFT-Drop, der heutzutage stattfindet, zu einer Kollektion gehören, weil wer macht denn schon einen NFT, wo es nur einen einzigen NFT gibt und nichts anderes? Das ist ja Quatsch. Und da ist halt die Frage, wie wird das geklärt? Und das sollte man einheitlich regeln für den kompletten europäischen Wirtschaftsraum und nicht warten, bis dann Deutschland sagt, aus unserer Sicht ist eine Kollektion das und ein anderer sagt, das ist das. Und wäre Quatsch, ja.
Okay, also das klingt noch nach vielen weiteren Gesprächen, nach einer Klärung von Definitionen und ja, vor allen Dingen eben auch ja von der Sinnhaftigkeit eines NFTs. Was genau ist das eigentlich? Weil ein NFT ist ja per se schon, funktioniert ja fast gar nicht. deswegen, also müssen wir vermutlich dann in Dreivierteljahr widersprechen, wenn die ESMA sich da vielleicht auch wieder zu Gedanken gemacht hat und Handreichungen herausgegeben hat. Aber bis dahin bleibt es gerade im Bereich NFTs eine große Unsicherheit. Das nehme ich mit aus diesem Podcast. Herzlichen Dank, Alireza, für deine Einschätzung.
Das war Alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch PayTech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen unsere Experten noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles legal, Fintech-Recht kompakt.